Grüßen möchte ich auch besonders nochmal Margarete Günther, die heute wieder bei uns ist. Auch dich wollen wir im Gebet begleiten nach diesem Tag in, und überraschenden Ereignissen. Was die Welt heute braucht, ist Jesus. Was die Gemeinden heute brauchen, sind Hirten. Überschrieben habe ich meine Predigt heute Morgen: Hirten gesucht. Wir hatten den Abschnitt gelesen in Johannes Kapitel 10 mit der Überschrift Der gute Hirte. Und das ist eigentlich eine Passage, die schon fast zum Ende seines Dienstes kommt. Jesus hält da noch einmal die Abschiedsreden und redet mit den hohen Priestern, die versammelt sind. Und er hat gesagt, gute Hirten hat der Herr für seine Herde schon so lange gesucht. Wenn ich in den Kommentare hineingelesen habe, gerade jetzt für Johannes 10, dann merke ich, da gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen, die die Bibelausleger und die Kommentatoren haben. Und so wird es wohl immer sein, da liest jemand was rein, der andere was raus. Der eine sagt, ja, eigentlich diese ganze Rede in Johannes 10, das ist eine ganze Sache und die sollte bis zum 42. Vers gehen. Das ist die eine Meinung. Der andere sagt, nein, man müsste eine Unterbrechung machen bis zum 39. Vers. Wieder andere sind meiner Meinung, es genügt bis zum 18. Vers. Und da sind also die unterschiedlichsten Auffassungen, das finden wir immer wieder, das sind unsere eigenen Gedanken, die wir in die Bibel hinein interpretieren. Fest steht auf jeden Fall, ich möchte heute Morgen über den Abschnitt von Vers 1 bis 21 sprechen. Und dann stellen wir fest, dass dieser Teil in drei Unterabschnitte aufgeteilt ist. Das heißt also drei Unterabschnitte, wo Jesus selber auch sagt, worum es geht. Und zum Schluss finden wir dann nochmal von Vers 19 bis 21, wie dann diese Rede von Jesus über den guten Hirten bei den Zuhörern und vor allen Dingen bei den Pharisäern und Schriftgelehrten angekommen ist. Manchmal sagt man, hat man eine wichtige, gute Botschaft vermittelt und was haben dann die Leute daraus mitbekommen? So wollen wir noch einmal die Verse 1 bis 5 miteinander hören, die wir auch schon gerade eben gehört haben. Ich hatte eine andere Übersetzung hier mal benutzt, denn es fängt mit den Worten an, Amen, Amen, sagt Jesus. Das heißt, das ist gewisslich wahr, das stimmt, das ist die Wahrheit. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern von anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb oder ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme, denn er ruft seine Schafe mit Namen und er führt sie hinaus. Wenn er die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen. Denn die Stimme des Fremden kennen sie nicht. Das ist also eine sogenannte Hirtenrede gewesen. Aber es gab schon im Alten Testament diese Hirtenreden immer wieder. Das heißt, Gott hat immer wieder versucht, sein Volk aufzurufen, richtet euch nach dem rechten Hirten, orientiert euch nach dem rechten Hirten. Zum Beispiel in Jeremia, in Hesekiel, in Micha, in Zacharja finden wir viele von diesen Hirtenreden. Und worum ging es da? Es gab eigentlich nur ein einziges Thema. Den von Gott bestimmten und beglaubigten, glaubwürdigen Zeugen und Führer und Hirten für sein Volk. Traut euch, vertraut euch ihm an, geht ihm nach und haltet euch an ihm. Und so wird in Johannes 10 Jesus als der Hirte bezeichnet und er bezeichnet sich selber als der gute Hirte. Das heißt, ich bin der von Gott bezeugte, berufene Führer und Hirte seines Volkes. Und er sagt klar und deutlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, das ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, das ist der Hirte. Was wollte also Jesus damit sagen? Nun, zuerst einmal ist es wieder interessant, wie Ausleger gerade in diesem Text über den Schafstall diskutieren. Wir können ja immer was in den Texten finden. Dann kann man über das reden, über das reden. Einige meinen, das ist die Hürde mitten auf einem Feld gewesen, wo sie ihre Schafe reingetrieben haben. Andere meinen, nein, das Wort eigentlich, das da gebraucht worden ist im griechischen Text, heißt nämlich Aula, bedeutet, das ist ein ummauerter Hofraum, das an einem Haus angebaut worden war. Das heißt also, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, da sind sich nicht einig, unsere klugen Bibelausleger. Das heißt also, da ist also ein Hofraum an ein Haus gebaut und das ist sicher für die Schafe. Da vorne ist ein Tor, eine Tür, da gibt es einen Türwächter, da kommt nicht irgendjemand rein. Wenn jetzt aber irgendjemand rein will, dann wird er versuchen, irgendwo einzusteigen. Aber so, dass es der Torwächter nicht merkt, damit er dann hineinkommt und vielleicht das eine oder andere Schaf dann, kennen wir ja heute auch schon bei den Großhändlern oder bei den Märkten, dann wird es über den Zaun gereicht und dann packen sie es ein und auf sind sie davon. Also der Dieb, wenn er da so da hinein wollte, musste hinübersteigen und zwar so, dass ihn der Türhüter nicht bemerkte. Das war seine Aufgabe, darauf zu achten, dass kein Fremder in den Stall. Was heißt denn das für uns als Gemeinde Jesu? Wir müssen auch aufachten, dass da nicht fremde Stimmen auf einmal hineinkommen, die uns verwirren. Und dann, der Dieb muss also ein- und hinübersteigen, weil für ihn das Tor grundsätzlich verschlossen wurde. Was mich hier auch interessierte an dieser Stelle, was Jesus sagte, der dann so einsteigt an dem Türhüter vorbei, das ist ein Dieb. Klar, das ist, darum steigt er ein. Aber scheinbar schien Jesus dieses Wort Dieb allein nicht zu genügen. Er sagt, das ist ein Dieb und ein Räuber. Und ganz besonders der Ausdruck Räuber war damals ein feststehender Begriff für die Guerillakämpfer, das heißt für die Zeloten und die man auch die Eiferer nannte. Das heißt, die stiegen dann ein, um dann die Schafe zu stehlen oder einige Schafe zu stehlen. Und die Zeloten, das waren schon gefährliche Leute, da musste man schon Acht drauf geben. Wir wissen, dass die Zeloten mit Jesus gekreuzigt wurden. Das haben wir jetzt am Freitag gehört. Einen zur Rechten und einen zur Linken. Und die Zeloten, das ist aus der Passionsgeschichte, waren eifrige Leute, die sogar den Anspruch erhoben, selbst die berufenen Leute, der Messias, der Gesalbte, der Retter, die Friedensbringer zu sein für das Volk Israel. Denn Israel wartete auf die Erlösung und auf die, die Israel erlösen würden. In der Apostelgeschichte wird dieses erwähnt, Apostelgeschichte 5, Vers 36, denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Doch er wurde erschlagen und alle, die ihm gefolgt waren, wurden zerstreut und zunichte gemacht. Danach stand ein anderer auf, Judas, der Galiläer, in den Tagen der Volkszählung. Und er brachte eine Menge Volks hinter sich, war auch ein Guerillakämpfer, auch ein Zelote. Und auch der ist umgekommen. Und alle, die ihm folgten, sind heute zerstreut. So lesen wir es in der Apostelgeschichte. Jesus hatte hier in seiner Ansprache ganz deutlich vor falschen Führern gewarnt. Und das war eine deutliche Zurückweisung dieser Zeloten. Und eine Warnung an das Volk Israel, nicht ihnen zu folgen, die ja so sehr auf die Erlösung warteten, sondern ihm zu folgen, Jesus. Was heißt nun nach dieser mächtigen Ansprache, die Jesus hier in Johannes 10 hielt, bei herausgekommen? Was haben denn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die eigentlich die Leiter und die verantwortlichen geistlichen Führer des Volkes sein sollten, was haben sie daraus gemacht? Nun, sie mussten sich auch entscheiden. Und wir wissen, dass sie in der Zeit vor Pilatus gefragt wurden, wen sollen wir euch dann freigeben? Den Zeloten, den Mörder, den Barnabas oder Jesus? Und sie wählten, man kann es nicht nachvollziehen, sie wählten nicht den guten Hirten, sie wählten Barnabas. Aber dann fragte Pilatus, was soll ich denn machen mit dem, der hier unschuldig in meinem Gefängnis sitzt? Und da hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten auch einen Vorschlag. Und sie wählten, dass er gekreuzigt würde. Also, so sagte Jesus, ich bin die Tür. Und nur wer durch die Tür hineingeht, wer dort eingelassen wird, der ist der Hüter der Schafe. Übrigens, ich bin die Tür. Ich habe mir das nochmal hier rausgesucht in der Konkordanz. In dem Johannesevangelium sagt Jesus 7-mal das Wort Anihu. Ich bin Gott. Ich bin Gott, das Brot des Lebens. Ich bin Gott, das Licht der Welt. Ich bin Gott, der gute Hirte. Ich bin Gott, die Auferstehung und das Leben. Ich bin Gott, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin Gott, der wahre Weinstock. Liebe Geschwister, 7-mal sagt Jesus, ich bin. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten hörten es und hörten nicht darauf. Wer durch die Tür, durch Jesus eingeht, das ist der Hirte der Schafe. Er hatte keine Schleichwege nötig, verborgen heimlich einzusteigen. Ich bin die Tür und wer durch mich eingeht, der wird errettet werden und er wird Weide finden. Der wird all das haben, was er zum Leben braucht, durch die Tür eingehen. Und Jesus bezeichnet sich selbst als die Tür. Er ist die Tür zu den Schafen. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und selig sein, wird aus- und eingehen und Weide finden. Das heißt, er wird errettet werden. Er wird die Pflege und die Fürsorge Gottes erfahren. Er wird die Hilfe und die treue Versorgung des Hirten erfahren. Er wird durch den guten Hirten die Nahrung bekommen, die er für sein tägliches Leben braucht. Ein- und Ausgehen. Petrus hatte von dem Ein- und Ausgehen gesprochen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind die Gläubigen als königliche Priester, Das heißt mit anderen Worten, wenn wir königliche Priester sind, bevor wir ausgehen, müssen wir hereingehen. Bevor wir hinausgehen können, müssen wir in der Gegenwart Gottes sein. Da muss Gott zu uns reden können. Bevor wir etwas von der Herrlichkeit Gottes kundtun können, müssen wir sie selbst gesehen und darüber gestaunt haben. Wir müssen als Priester zu Gott gehen, hineingehen. Geschwister, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir haben. Was will ich Ihnen damit sagen? Manchmal sind wir sehr schnell auch mit Worten unterwegs zu sein, die wir nicht mehr zurückholen können. Worte muss der Herr, fällt mir eben gerade ein, will ich gerade, weil es vielleicht auch irgendwo passt, da hatte jemand einen anderen übel angegangen und ihn verletzt. Und dann kriegte er ein schlechtes Gewissen und ging zu ihm hin und sagte, tut mir leid, ich habe da so wirklich was Dummes gesagt von dir und das tut mir ganz, ganz herzlich leid. Willst du mir vergeben? Da sagt er, ja, aber ich habe eine Bitte. Sag, komm mit mir mal ins Fenster. Kam er ins Fenster, dann hat er ein Kopfkissen genommen, hat das aufgeschnitten, hat die Federn rausgeschüttelt, die flogen in alle Gegenden, sagt, ich vergebe dir, aber tu noch einen Gefallen vorher, sammle alle Federn wieder ein. Was er damit sagen wollte, was unterwegs ist, kriegen wir nicht wieder zurück. Und bevor wir, sollten wir am Fenster stehen und sagen, soll ich jetzt das Kissen aufschneiden und das, was meinem Kopf ist, rauslassen? Werde ich das wieder einsammeln können oder sage ich es lieber nicht? Hatte ich nicht auf dem Manuskript, auch nicht notwendig, aber es ist ein gutes Bild, um uns zu zeigen, vorsichtig. Wir müssen in der Gegenwart Gottes sein. Und bevor Gott nicht zu uns gesprochen hat, haben wir kein Mandat, mit den anderen über irgendetwas zu reden. Das bedeutet, königliche Priester, bevor sie hinausgehen können, müssen zuvor bei dem Herrn hineingegangen sein und auf Gott gehört haben. Danke auch für deinen Denkst du, weil ich gerade diesen Text hier dann auch geschrieben habe, wir müssen lernen, auf Gott zu hören. Wir sind so schnell daran vorbeizulaufen. Um in unserem Leben ein glaubhaftes Zeugnis sein zu können, müssen wir also zuvor auf Gott gehört haben. Um Gottes Herrlichkeit bezeugen zu können, müssen wir es selber gesehen und bestaunt und betrachtet haben. Das Hineingeben muss immer vor unserem Hinausgehen geschehen. Nun, noch einmal in der damaligen Zeit, wovon Jesus redete, als er dieses Gespräch mit den Hohepriestern und den Schriftgelehrten hatte, der gute Hirte, wer er ist, stellen wir uns noch einmal diesen ummauerten Hof vor, in den die Herden untergebracht sind. Darin befanden sich mehrere Herden, das heißt, mehrere Hirten hatten in diesem Schafstall Unterschlupf gesucht. Es war nicht eine einzige Herde da, sondern das war insgesamt ein Sicherheitsfersch, dass nicht die wilden Tiere die Schafe fressen konnten. Und davor saß dann der Türhüter und der ließ nur die Hirten rein, die wirklich Zugangsrecht hatten. Dann ging der Hirte, wenn er aus diesem ummauerten Raum, aus diesem Fersch, seine Herde wieder herausführen wollte, ging er hinein und das ist heute in Palästina noch so, habe ich immer wieder bestätigt bekommen. Dann geht er hinein und ruft seine Herde mit Namen. Er kennt sie. Er kennt sie gut. Er kennt sie mit Namen. Er kennt sie schon lange. Und dann geht er hinein und die, die ihm gehören, die treten heraus und folgen ihm nach. Ein Hirte geht voraus. Wisst ihr, was mich an dieser Stelle sehr getröstet hat? Es hat mich getröstet zu wissen, Jesus geht vorher. Und wir müssen nicht eine Strecke gehen, wo er noch nicht gewesen ist. Wir müssen ihm einfach nur nachfolgen. Er ruft die Schafe mit Namen, geht vor seiner Herde her und die Herde folgt ihm, denn sie weiß, sie kennen ihn und sie möchten Weide finden. Also, die ihm anvertrauten Schafe, ich sage noch einmal, der Unterschied ist der Mietling, der macht den Job, und der andere ist der Hirte, der setzt sich ein. Hirten gesucht. Übrigens, die Tiere kriegen ihren Namen von klein auf. Die Namen schon als kleines, gerade auf die Welt gekommenes Schäflein, werden sie genannt. Das ist der Fleckige, das ist der Scheckige, das ist der Blonde. Und diese Namen behalten die Schafe ein Leben lang und diesen Namen haben sie immer und immer wieder gehört. Sie wissen ganz genau, sie kennen die Schafe und kennen ihre Eigenarten. Der Name bleibt für immer beibehalten. Und das ist nicht nur ein Mittel, um die Schafe zu rufen, sondern auch vor allen Dingen zu sagen, wem gehört denn nun das Schaf? Ein Identifikationsmerkmal. Und dann geht er, um die Schafe herauszuführen. Ich hatte einen Mitarbeiter im Evangeliumsrundfunk, Eduard Giesbrecht. Er war für die kirgisische Sendung zuständig. Und als Bub, als junger Mensch, als klein, achtjähriger Bub, hatte er schon die Schafe zu hüten für seine Eltern. Und er sagt, das war schon manchmal ein mühevolles Unterfangen. Da gab es so einen manchen Bock darunter, der tat nicht, was er tun sollte, sondern tat, was er tun wollte. Sagte, eines Tages, der war immer wieder unterwegs und weg von der Herde. Da musste ich tatsächlich hinterher und dann habe ich den Bock genommen, habe mich hingesetzt zu den Schafen, habe ihn auf meinen Schoß gelegt und habe ihm das vordere Bein gebrochen. Und da lag es dann auf meinem Schoß. Ich habe es gestreichelt. Das Bein ist wieder gewachsen, wieder angeheilt. Aber der Bock ist nicht mehr weggelaufen. Der wurde mein treuster Begleiter. Manchmal gibt es Einschnitte in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Aber das ist, wenn Gott etwas zulässt, um uns ganz besonders nahe zu bringen. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung besteht. Und noch etwas, ich sagte, er geht vor ihnen her. Wichtig, der Hirte betritt den Weg, den wir später betreten müssen. Wir müssen nirgendwo hintreten, wo Jesus nicht zuvor gewesen ist. Und wenn es uns manchmal schwerfällt, dann können wir beten, singen, sagen, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Wir hatten gestern oder vorgestern in unserer Andacht, meine Frau und ich, eine nette Geschichte. Ich kam nicht umhin, jetzt habe ich sie mir doch rausgeschrieben. Also, die 5-jährige Sarah musste zum Zahnarzt. Sie saß aus dem Zahnarztstuhl verkrampft, 5 Jahre alt, können wir richtig nachvollziehen. Und dann drehte der Zahnarzt einen Augenblick der kleinen Sarah den Rücken zu, der Vater stand daneben. Und dann benutzte er den Bohrer, der da eingespannt werden sollte. Und als sie den das Geräusch von dem Bohrer hörte, sprang sie aus dem Stuhl raus und weigerte sich auch nicht wieder dort hineinzugehen. Der Zahnarzt wusste Rat. Er wandte sich an den Papa und sagte zum Papa, setzen Sie sich mal auf den Stuhl. Der Papa verstand das nicht. Er meinte, der Zahnarzt meinte, er sollte mal zeigen, wie man das macht, um die kleine Sarah zu ermutigen, um zu zeigen. Nein, sagt er, setzen Sie sich mal auf den Stuhl. Und da saß der Papa auf dem Stuhl und guckte ganz verwirrt rum. Und dann nahm der Zahnarzt die kleine Sarah, die Fünfjährige, hob sie hoch und setzte die Sarah dem Papa auf den Schoß. Und der Papa legte den Arm um die Sarah und auf einmal war sie ganz still und der Zahnarzt konnte all das machen, was zu machen war. Geschwister, manchmal müssen wir uns nur in seine Arme begeben, getrost sein, gehalten werden, getröstet werden. Der Papa hat eine große, wichtige Lektion an diesem Tag gelernt. Manchmal nimmt uns Gott nicht alles ab, was wir durchmachen müssen. Aber er sagt in jedem Fall, ich werde bei dir sein und ich werde dich halten. Kennen seine Stimme. Einem Fremden folgen sie nicht. Hirten gesucht, war meine Überschrift heute Morgen. Ich bin die Tür zu den Schafen. Jetzt muss ich ein bisschen springen, sonst bin ich zu lang hinterher. Ihr seid so inspirativ. In über 80 Stellen in unserer Bibel wird die Aufgabe oder die Bedeutung des Hirten angesprochen. Über 80 Stellen. Welch ein wichtiger Beruf. Hirtendienst ist eine Gabe und eine Aufgabe zugleich. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 2, da heißt es, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, an der ich auch teilhabe, der Herrlichkeit, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern aus Herzensgrund. Hirten gesucht in dieser Zeit. Der Hirte geht voran, denn wo Führung fehlt, da kommt ein Volk zu Fall. So heißt es im Buch der Sprüche. Der Hirte geht der Herde voran, um sie auf Weideland zu bringen, um sie auf sicheren Wegen zu führen und er achtet nicht nur auf die Schafe, sondern sein Blick ist auch nach vorn gerichtet. Und ein Hirte kümmert sich um den Einzelnen. Jeder Einzelne ist ihm wichtig. Er sagt, Lukas 15, Vers 6, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das ich verloren hatte. Er hat's gesucht. Jeder Einzelne ist wertvoll. Er kennt die Schafe, kennt ihre Bedürfnisse, ihre Schwächen. Er kennt auch die vier unterschiedlichen Typen von Schafen. Kennen Sie die vier unterschiedlichen Typen von Schafen? Da gibt es das Schaf, von dem ich eben erzählt habe. Das ist der Aussteiger, der ist immer wieder irgendwo anders unterwegs. Trennt sich äußerlich von der Herde, geht eigene Wege, aber der gute Hirte geht ihm nach. Er lässt auch manchmal die 99 Gesunden, um das eine zu suchen. Oder da ist, man hat hier den Wackler genannt, der ist hin und her gerissen zwischen Welt und Herde. Er benötigt dringend unser Gebet und die Aufforderung zu einer Entscheidung, wie lange bist du auf beiden Seiten? Einmal so, einmal so. Fragte ein Amerikaner, übrigens, was ist der Unterschied zwischen konsequent und inkonsequent? Ach, sagte er, das kann ich Ihnen genau erklären. Konsequent ist heute so und morgen so. Und was ist inkonsequent? Heute so und morgen so. Also das heißt, das ist der Wackler, also konsequent. Der Mitläufer. Irgendwann bekehrt, dabei, aber was in seinem Herzen passiert, ist nicht bekannt. Der Hirte kennt es, sein Schäfchen, und weiß es. Und er fordert auch seine Hirtschäfchen auf, aus der Komfortzone herauszukommen. Und dann die Gradlinie. Auch die muss es geben. Aber seine Zukunft hängt davon ab, ob sich der Gradlinige auch führen lässt. Und der gute Hirte schützt. Fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Und der gute Hirte denkt über seine Schafe nach. Ich will nach meinen Schafen fragen und sich ihrer annehmen. Und der gute Hirte bindet Schafe niemals an sich, sondern allein an den Herrn Jesus. Das war die Lektion, die Petrus auch zu lernen hatte. In diesem seelsorgerlichen Gespräch in Johannes 21, wo Jesus noch einmal mit ihm redet, weil er ja versagt hatte und ihm die Vergebung gab. Und dann konnte er doch nicht umhin und da ging der Johannes da oben vorbei. Und da sagte Petrus zu Jesus, und was ist mit dem da? Und was war die Antwort von Jesus? Was geht es dich an? Mit anderen Worten, es gibt uns Grenzen. Und was geht es dich an? Möge der Herr uns helfen. Wir suchen, was die Welt heute braucht, ist Jesus. Und was die Gemeinden heute brauchen, jetzt habe ich es vergessen, ihr wisst es noch, mögen wir dafür beten, dass Herr, das war sein großes Anliegen, und wo es nicht richtige, führende, gottwohlgefällige Hirten gibt, wird die Gemeinde nicht versorgt. Herr Jesus, das wollen wir dir in besonderer Weise anbefehlen. Danke, dass wir es in deine Hand legen können. Nun beten wir, dass du kommst, uns hilfst, uns segnest, erquickst und auch erneuerst. Amen. Amen.